Hallo liebe Menschen und Freunde und Freundinnen des ganz großen Entertainments. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ready, Set, Podcast. Mein Name ist Andreas Heilmeier und mit mir ist der einzigartigste, fantastischste, besteste, gut aussehendste und dazu auch noch sympathischste Mensch, der mir je begegnet ist, Bernhard Einsiedler. Hallo.
Hallo.
Ihr seht es. Wir sprechen heute in Superlativen. Wir sprechen heute über Blockbuster. Wir sprechen über die größten Kinoerlebnisse, die es gibt. Und wir versuchen eine ganz alte These und Frage zu beantworten. Ist der Blockbuster denn tot oder wird er denn bald sterben? Bevor wir das tun, Bernhard, was hast du denn zuletzt im Kino gesehen?
Hi. Oh, im Kino gesehen?
Im Kino gesehen? Okay, was hast du denn zuletzt gesehen?
Dankeschön, sonst klaue ich dir ja noch deinen Prompt.
Ja, wir waren schon wieder zusammen im Kino.
Ich habe mir Top Gun angeschaut.
Oh, ein Klassiker-Blockbuster.
Ja, aber nur den Klassiker. Ich habe den neuen nicht gesehen und ich habe auch nicht so das Bedürfnis. Aber der alte, ich war einfach so, ich will was Homoerotisches und genau das habe ich bekommen.
Wusstest du von all den Anspielungen in dem Film?
Ich wusste es, aber goddammit, ich habe nicht damit gerechnet, wie steamy diese Männer miteinander sind. Kurze Zusammenfassung, der originale Top Gun behandelt einen jungen Maverick, gespielt von Tom Cruise, und er ist Pilot in der Army oder Navy? Same thing, who cares?
Navy ist nicht...
Sie sind am Anfang auf einem Boot, also deshalb die Frage. Auf jeden Fall ist er jung und er ist rücksichtslos und er will sich beweisen. Und sein Vorgesetzter schickt ihn zu Top Gun. Ja. Das ist die Schule, die die besten der männlichen Piloten, weil Frauen gibt's nicht, ausbildet für die USA. USA, USA, hell yeah. Testosteron, USA ist geil. Was ein sicker Film. Und irgendwie ist er okay. Aber es ist jetzt wirklich nichts super Besonderes.
Hey, ich mochte den Original Top Gun schon echt ganz gerne. Ich fand, die Beachvolleyball-Szenen haben jetzt so viel Spaß gemacht, dass ich es gut fand.
Die haben viel Spaß gemacht. Ich sehe auch einfach, dass sich die SchreiberInnen von How I Met Your Mother diesen Film angeschaut haben und dachten, Barney Stinson, 1:1. Die Pickup-Szene in Top Gun, das ist 1:1, was Barney Stinson tun würde. Also, ich sehe da eine sehr direkte Linie, die man ziehen kann. Genau. Ist halt ein bisschen Army-verherrlichend, aber wann war das jemals ein Problem?
Noch nie eigentlich, oder?
Ja, was auch kein Problem ist, ist dich nach deinem letzten Film zu fragen. Der macht nämlich so viel Spaß.
Der ist vielleicht nur ein bisschen gewaltverherrlichend.
Nee, der ist das richtige Maß an gewaltverherrlichend.
Ich habe zuletzt mit dem guten Bernhard im Kino unter Umständen
einen Blockbuster. Ich dachte, den besten Bernhard.
Den besten Bernhard, ja.
Wir sprechen. Okay.
Nee, auf jeden Fall, ich habe mir mit dem Bernhard gemeinsam Bullet Train angeschaut.
Du bist übrigens auch der Beste.
Dankeschön. Mit dem besten Brad Pitt, der Bullet Train. Das ist
wirklich
so,
guter Brad Pitt.
Das ist so, der beste Brad Pitt ist es eigentlich definitiv nicht. Aber es ist auf jeden Fall, Gottes Willen, fangen wir von vorne an. Bullet Train hat ein sehr einfaches Konzept. Es geht um einen Schnellzug und da steigt Brad Pitt ein. Brad Pitt ist ein Assassin oder er ist halt ein Kopf, nicht Kopfgeldjäger, jemand, der
er ist jemand,
Sachen
der
für Geld macht.
Jobs erledigt.
Genau.
Aber kein Assassin, sehr klar, kein Assassin.
Ja, er will ja niemanden mehr killen, tut er dann aus Versehen doch ein bisschen.
Ja, er ist in Therapy. So. He's doing good.
Und auf jeden Fall in diesem Schnellzug soll Brad Pitt, aka Ladybug, einfach einen Job erledigen. Dann sind da ganz viele andere. Nicht Assassin, was ist denn das für ein gutes Wort?
Hitman?
Hitman, ja, vielleicht. Ja, ist ja eigentlich auch ein Assassine. Aber auf jeden Fall sind da ganz viele andere krasse Leute in diesem Zug. Und turns out, irgendwie killen die sich alle gegenseitig. Und es ist Action und es ist Comedy. Und es ist groß und fucked up und hilarious. Und es gibt flashy Rückblenden und viel CGI-Blut. Und es macht einfach echt sehr viel Spaß. Also, Bullet Train, wir hatten beide eine gute Zeit, oder?
Es ist eine wirklich gute Zeit. Es ist wirklich so, ich meine, ich bin auch in das Kino reingegangen und dachte mir so, ich will einfach nur unterhalten werden. Ich habe keine Ansprüche an, hier muss jetzt das Rad neu erfunden werden und der Film liefert so sehr. Die Konversationen sind schnippisch, die sind energiegeladen, du kannst ihnen trotzdem wunderbar folgen. Die Action ist cool choreografiert?
Ja, ist ein Wort? Ich würde sagen. Und vor allem auch cool geschnitten, weil es gibt viele Schnitte, aber die sind jetzt nicht einfach so 30 Cuts innerhalb von ein paar Sekunden, einfach um zu überspielen, dass halt einfach keine gute Choreo da ist.
Mhm.
Und es macht trotzdem Spaß, einfach die ganze Gelegenheit. Also wirklich echt nicht deep. Echt nicht deep. Und wenn man da genauer drauf schauen würde, fallen einem mit Sicherheit die ein oder anderen Sachen auf, die schon auch ein bisschen fragwürdig sind.
Keiner sass. So, was zur Hölle ist mit Carver los?
Mit wem?
Ryan Reynolds.
Ach, stimmt, mit Carver. Das ist guter Punkt.
Ist einfach ein richtiger Arsch.
Ja.
Ich hasse den Typen.
Ich bin ein Channing Tatum-Fan, der auch darin vorkommt.
Oh, oh.
Aber
du hast mich an was erinnert. Danke dafür.
Findet selbst heraus, was Channing Tatum in Bullet Train macht. Und jetzt sprechen wir ja quasi eigentlich schon über einen Blockbuster. Jetzt natürlich die Frage, die sich eigentlich fast allen Menschen gestellt hat, eben durch die Pandemie. Ist der Blockbuster gestorben? Denn wenn wir uns alleine Ticketverkäufe einfach anschauen in den USA, dann 2019, im letzten normalen Jahr, waren das tatsächlich noch richtig, richtig viele. Also das waren 1,2 Milliarden Ticketverkäufe. Das waren gut viele.
Ich meine, das ist so, jeder und jede US-Amerikanerin ist viermal ins Kino gegangen.
Mhm.
Und da sprechen wir auch von den paar Millionen Säuglingen und auch von den paar Millionen RentnerInnen, die nicht mehr gehen können.
Ja.
Die sind auch ins Kino gegangen.
Also da ist Kino ganz gut gelaufen. 2020 mit Pandemie waren es dann nur noch 221 Millionen. Also es hat sich fast um eine Milliarde reduziert.
Da war kein Säugling und auch kein Rentner im Kino.
Genau, die haben sich dann gespart einfach. Und das stellt so ein bisschen die These in den Raum einfach. So ist der Blockbuster da gestorben, weil es gab auch quasi keinen großen Kino-Release. Und man muss auch dazu sagen, das fette Ding, Marvel-Franchise, ist mit Endgame in die letzte Runde gegangen 2019. Das heißt, da war nicht viel los. Außer eine Sache. Ein einziger Film ist rausgekommen. Nämlich von Christopher Nolan, Tenet. Und du hast dir Tenet in jüngerer Vergangenheit angeschaut, Bernhard.
A.k.a. gestern Nacht, ich habe gelogen, mein zuletzt gesehener Film war Tenet. Ich wollte nur in diesem Redeblock über Tenet reden, weil what is going on?
Es ist so spannend, weil Tenet hat diese ganz besondere Rolle gehabt. Es war Corona und in dem Sommer gab es dieses kleine Fenster 2020, wo die Kinos offen hatten und man wusste nicht, okay, was passiert jetzt? Ganz, ganz viele Releases waren halt eben auf 2020 angesetzt, also No Time to Die, der letzte Craig-Bond, einfach ein ganz großes Ding. Einfach Fast and Furious 9 oder 8 oder 10. Auf jeden Fall ein neuer Fast and Furious-Teil war angekündigt. Black Widow sollte rauskommen. All diese Sachen waren so in den Startlöchern. Und das Spannende bei Tenet war, Tenet ist rausgekommen und alle anderen haben geschaut, okay, wie wird Tenet denn performen einfach? Und das Ding ist, Tenet hat okay performt, würde ich sagen. Es war so,
I'm proud of you, buddy. You did.
Ja, es war ganz nett. So, man muss sich vorstellen, Tenet hat ungefähr so 225 Millionen US-Dollar gekostet und hat Pi mal Daumen so 365 Millionen US-Dollar eingespielt. Also mit Produktion und Werbekosten ist es halt, also Werbekosten sind halt auch noch nicht dabei, ist okay-ish, kind of. Der spannende Teil ist aber, dass von diesen 365 Millionen nur circa 55 in den USA eingespielt wurden.
Oh, okay.
Das alles andere war international. Das heißt, aus der Perspektive echt ganz gut. Beispielsweise China, 66 Millionen. Also China mal wieder größter Markt, einfach wenn es um Filme geht, auch bei so einem US-Film. Aber das Problem war einfach, in den USA ist Tenet einfach nicht gelaufen teilweise.
Da muss man natürlich auch im Kopf behalten, die USA hat so massive Fuck-up-Corona-Politik gehabt.
Oh ja.
Also ich will gar nicht an New York 2020 zurückerinnern, aber holy shit, wie da die Pandemie teilweise abgegangen ist, da konnten Kinos auch einfach nicht aufmachen. Ja, deswegen.
Die waren halt auch einfach nicht offen. Ja. Also komplett New York, Tenets Erstausstrahlung in einem New Yorker Kino war am 5.3.2021.
Oh mein Gott.
Und das ist so spannend, weil tatsächlich in Deutschland ist er halt Ende August rausgekommen, Tenet. Und in den USA ist es tatsächlich erst Anfang September und nur in ausgewählten Kinos in den USA rausgekommen. Also es gab ein erst Europa-Release und dann USA-Release, was halt auch...
Fuck yeah, Europe.
Europe, let's go! Europe, fuck yeah. Und das ist halt auch so mega, mega weird einfach, was da überhaupt los war einfach.
Fühlt sich richtig komisch an. Aber dieses ganze Blockbuster-Ding, das war halt einfach so, wenn man es auf die Kinohistorie bezieht. Es gab schon Situationen, wo das Kino als solches gemunkelt wurde. Oh nein, es stirbt oder hier gibt's Veränderungen. In den 1960ern zum Beispiel riesiges Ding, dass plötzlich alle Familien Fernseher zu Hause hatten und das Kino weg musste von
dem... Das hat so den Stellenwert einfach verloren. Auch von Platz 1, wenn du irgendwas anschauen willst, war halt einfach so, hey, yo, kannst du jetzt auch zu Hause machen an deinem Fernseher.
Aber nicht nur das, es hat eben auch was in der Art, welche Filme produziert wurden, einen krassen Switch hingelegt. Also vor dem Switch gab es tatsächlich relativ kleine Produktionen, von denen eben dann viele Filme ins Kino gegangen sind. Also da reden wir so von 1950 bis 60. Davor gab es tatsächlich Phasen, wo regelrecht Fernsehserien im Kino gelaufen sind. Ganz, ganz wilde Zeit, muss man jetzt nicht drauf eingehen. Aber ab den 60ern hat das Kino plötzlich die Herausforderung gehabt, yo, wir müssen unser Überleben sichern. Und dann ist es übergegangen zu richtig, richtig großen Produktionen. Das Ganze hat in den 80ern krass gegipfelt mit diesen heftigen Actionfilmen von einem Schwarzenegger und einem Gott.
Sylvester Stallone. Jean-Claude Van Damme.
Genau.
Bist du nicht gut mit deinen 80s-Helden?
Die 80s-Helden waren mir immer zu Testosteroni. Ich bin moderner Mann. Ich bin mit meinen Emotionen in Verbindung.
Ich nicht. Ich sehe 1:1 aus wie einer dieser Actionhelden.
Eine Wolke.
Eine Muskelwolke.
Eine Muskelwolke. Genau. Aber diesen Switch, dieser Switch zu großen Megaproduktionen, ich bringe das Thema wieder zurück.
Scheiß Muskelwolke. Okay, erzähl weiter, Bernhard.
Ja. Dieser Switch zu riesigen Megaproduktionen, um Leute ins Kino zu bringen, der ist heute ziemlich hervorragend zu beobachten. Und deshalb gibt es auf Reddit so Posts wie "Is the blockbuster gonna die?" von vor 10 Jahren. Und die Debatte ist effektiv eine seit mit den 2010ern, vielleicht auch davor, schon so ein krasser Fokus darauf gelegt wurde, Sequels und Prequels und vor allem Marken zu pushen. Das ganze Marvel-Ding ist ein einziges, hey, oh, hier steht Marvel. Das kann sich jeder anschauen. Warum kommt nochmal ein Minions-Film? Weil es eine Marke ist.
Und weil man halt auch richtig gut dass man eben eine IP und eine Franchise aufziehen kann, die ja auch das Filmische überschreitet, die es transzendiert, wo man Spielzeuge anbieten kann, wo man Spin-off-Serien anbieten kann und so weiter, dass man eben wirklich es mehr oder weniger zu einem Lifestyle fast schon machen kann einfach.
Das muss ja nicht immer nur was Schlechtes sein. Der Blockbuster hat in gewisser Weise die Aufgabe, krass, krass, krass erfolgreich zu sein. Wenn man sich die ganze Kinolandschaft anschaut, dann bleibt bei den Blockbuster-Filmen wirklich ein riesengroßer Prozentteil an den Einspielergebnissen. Und man muss offen und ehrlich sagen, man könnte nicht auch das Arthouse-Kino bespielen, man könnte einfach das Kino nicht so leben lassen, wie es das tut, wenn es nicht diese riesen Megaproduktionen gäben, die wirklich ganze Filmproduktionsfirmen mehr oder weniger über Wasser halten, weil sonst können sie sich diese kleineren Produktionen, die nicht so viel einspielen, einfach nicht leisten.
Da würde ich sagen, ist up for debate einfach, weil es gibt ja auch ganz, ganz unterschiedliche Produktionsrahmen einfach. Und wir haben auch beispielsweise mit Everything Everywhere All at Once gesehen, wie etwas auf einem Blockbuster-Niveau produziert werden kann, was halt einfach viel, viel weniger Geld einfach verschlingt. Und dementsprechend weiß ich nicht, ob ich die These unterschreiben würde, aber da können wir wann anders mal diskutieren.
Also definitiv, ich stimme dir zu, man könnte das alles ein bisschen entspannter angehen.
Ein bisschen entspannter.
Aber Blockbuster als Moneymaker, das muss man leider festhalten.
Ja. Und jetzt ist natürlich die Frage einfach dann eben mit Corona und dem einzigen Moneymaker, weil du hast gesagt, Blockbuster sind super wichtig. Was war denn dann eben mit Tenet einfach? So die 365 Millionen, die eingespielt wurden, waren okayisch, aber andere Filmstudios haben das beobachtet und gesehen, na, okay, es reicht uns nicht. Wir wollen halt mehr. Und es wurde von anderen Filmstudios geschätzt, dass Warner Brothers circa 50 bis 100 Millionen US-Dollar verloren hat, einfach bei der ganzen Geschichte. Dementsprechend in den Wochen danach, wo Tenet rausgekommen ist als erster Blockbuster, sind alle anderen nach hinten verschoben worden. Also dementsprechend gab es da 2021 wirklich so eine Resurgence fast schon von Blockbuster-Filmen, die rausgekommen sind, weil halt alle nach hinten gepusht wurden. Oder alternativ direkt im Streaming angebot wurden. Beispielsweise Mulan wurde auf Disney Plus, beziehungsweise dann Disney Plus Plus gleich angeboten, zu horrenden Preisen einfach. Oder auch der Pixar-Film Soul einfach.
Oder auch Black Widow. Da gibt es nämlich eine kleine Kontroverse, die ich nur ansprechen möchte, wo die gute Scarlett Johansson mit Disney in einem Rechtsstreit war. Der wurden nämlich ziemlich gute Cash-Summen versprochen, die sie aus den Kinokassen bekommen sollte.
Und es wurde vertraglich festgehalten, dass nicht gleichzeitig Kino- und Streamingdienst angeboten werden können. Das war aber 2021, nicht 22.
Ich weiß, ich wollte nur darauf verweisen, Disney, what the fuck, that's not okay.
So, du wolltest einfach nur Disney fronten einfach.
Ja, finde ich einfach nicht gut, wie die das handhaben.
Nee, aber an der Stelle muss man halt auch wieder sagen, du hast es angesprochen, 1960 mit dem Fernsehen gab es einen ganz, ganz aggressiven Konkurrenten gegenüber dem Kino. Und jetzt gibt es mit den Streaming-Plattformen wieder eine Alternative zur Leinwand, zu den Lichtspielhäusern selbst.
Streaming ist ja eher, also in der ursprünglichen Form, ein krasser Konkurrent für Fernsehen gewesen.
Ja, ja, eigentlich.
Nur dadurch, dass Netflix und Disney Plus und andere in ihren verschiedenen Formen und Farben auch, sich darauf fokussieren, ihre Kinofilme, die jetzt kommen, auch gleichzeitig bei sich anzubieten. Das most recent Beispiel, das mir einfällt, ist The Gray Man. Den hätte man sich im Kino anschauen können, aber warum sollte man? Er läuft auf Netflix.
Und noch viel wichtiger, er ist komplett shit.
Das weiß ich jetzt nicht. Aber
ist wirklich nicht gut. Ich habe gesehen,
okay, aber dann critically acclaimed Beispiele. Tick, Tick, Boom kam gleichzeitig ins Kino und auf Netflix. The Irishman kam gleichzeitig ins Kino und auf Netflix. Und auch unser Oscar-Frontrunner dieses Jahr, The Power of the Dog. Im Kino anschaubar oder eben auf Netflix. Und warum würden die Leute ins Kino gehen, nachdem sich doch eine so unglaublich komfortable Möglichkeit direkt bei dir zu Hause anbietet?
Und vor allem eine, die sie halt viel weniger Geld kostet. Weil so ein Kinoticket kostet ungefähr 8 bis 10 Euro. Ein Monat von so einem Abo kostet auch 8 bis 10 Euro. Je nachdem, mit wie vielen Leuten man sich teilt, sogar noch weniger oder vielleicht ein bisschen mehr, wenn man es alleine zahlen muss.
Oder je nachdem, wie schnorrerhaft man unterwegs ist.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Aber dementsprechend kann man einfach einen Monat lang so viele Filme anschauen, wie man will. Oder für ein einziges Erlebnis und für einen Film so viel Geld zahlen.
Ja, und so, diese Rechnung machen ganz, ganz viele Leute. So, die Umsätze, oder gehen wir vielleicht doch lieber nur auf die Gewinne von Netflix in den letzten Jahren, die waren horrend.
Ja, horrend. Wie so ein Bild-Zeitungsartikel, die sind horrend.
Okay, die sind unglaublich, sagen wir es so.
Sehr gut.
Netflix hat während der Pandemie, anders als fast alle Industriebereiche, krass, krass seinen Umsatz und seinen Gewinn steigern können. Worauf ich damit hinaus will, Netflix und alle anderen Streaming-Angebote kriegen hier einen riesen Geldbatzen, der sonst in Kinokassen fließen würde. Das ist nicht zu 100% natürlich, okay, hier fehlt's und da taucht es auf. Das ist einfach Geld, wo man erklären kann, warum die Kinokassen so einen krassen Einbruch erlitten haben.
Und das Ding ist, also ich meine, du hast das Wort horrend verwendet, aber es ist halt wirklich, wirklich viel, viel Cash, von dem wir gerade sprechen. Also allein der Umsatz von Netflix 2021 beläuft sich auf fast 30 Milliarden Dollar. Also das ist the big bucks, ja, einfach.
Die US-Dollar.
Ja, also das nicht. Ist halt, nicht Monopoly-Dollar. Also das ist halt wirklich, wirklich echt, echt viel Geld. Und man muss natürlich dazu sagen, Netflix produziert super viel Shit selbst. Also die machen auch und geben viel Geld aus für Lizenzen, für SchauspielerInnen, für eigene Produktion. Nichtsdestotrotz bleiben am Ende immer noch ungefähr 5 Milliarden Dollar übrig, einfach bei Reingewinn. Und das ist eine, also das ist eine Statistik.
Da sprechen wir jetzt von 2021 spezifisch.
Ja, 2021 jetzt. Wahrscheinlich ist es halt jetzt, wenn man das Wachstum weitermachen würde, schon wieder einen großen Batzen mehr. Also müsste jetzt gerade in der Hälfte von 2022, wenn man das ungefähr weiterverfolgt, schon bei über 6 Milliarden an Gewinn liegen.
Dürfte es sein, weil 2020 waren es 2,7 Milliarden und 2019 1,8 Milliarden. Also wir haben da wirklich fast eine Verdoppelung jeweils.
Ja, und es ist halt echt, echt krass so. Und ich meine, es ist ja auch irgendwo verständlich, weil 2020 gab es die Möglichkeit noch nicht mal. Dementsprechend sind mehr Leute auf Streaming umgestiegen und haben dann einfach erkannt, hey, das ist ja eigentlich auch ganz geil. Und jetzt sind wir eben bei einem Punkt angekommen. Die ganz großen Franchises wurden alle nach hinten verschoben oder eben auf Streamingdienste ausgelagert. Kino ging gar nicht. Was ist dann 2021 passiert, wo die Kinos wieder geöffnet haben und all die Blockbuster eben wieder gelaufen sind? Und man muss dazu sagen, es war ein bisschen ein schleppender Start, aber spätestens jetzt mit eben, aus deiner Einleitung ist es hervorgegangen, dem neuen Top Gun Maverick, wissen wir zu 100%, der Blockbuster ist definitiv nicht tot. Selbst der Sommerblockbuster hat es geschafft, wieder rauszukommen. Das hatten wir schon bei Spider-Man No Way Home. Das war auch schon ein krasser Erfolg. Jetzt mit Top Gun Maverick sprechen wir aber von einem Giga-Erfolg.
Also Spider-Man No Way Home war knappe 2 Milliarden. Also das hat Maverick nicht geschafft. No Way Home ist, Side Note, der 6. erfolgreichste Film aller Zeiten. Also, just
No Way Home ist der, was?
Ja.
Was?
Also, No Way Home ist,
hey, No Way Home ist in den, ist Platz 6 von den erfolgreichsten Filmen ever, ever.
Ja.
Okay, leck mich am Arsch. Ich dachte jetzt nicht, dass, ich wusste, dass No Way Home halt die Milliardenmarke geknackt hat. Ich wusste nicht, dass No Way Home die 2 Milliarden-Marke geknackt
also,
hat.
Also, es war 1,9 Milliarden. Wer,
das war peinlich.
Wer, ja, wer schaut denn da schon?
Okay, ja, krass.
Aber Top Gun Maverick ist nichtsdestotrotz, auch wenn No Way Home, du hast einfach ein Beispiel genommen, das ein bisschen krasser ist.
Okay, aber fair point. No Way Home ist im Winter rausgekommen und jetzt Top Gun, ja, Maverick im Sommer irgendwann und da ist, ne, man muss ja auch Perspektiven
außerdem
haben.
Hatte No Way Home Andrew Garfield.
Ja, stimmt. Und Tom Cruise ist ja nicht irgendwie ein viel größerer Actionheld.
Tom Cruise ist so mein Andrew Garfield, wenn ich ihn 2 Wochen in meinem Kühlschrank vergesse und er so anschimmelt.
Oh mein Gott. Okay, krass.
Top Gun Maverick hat 1,2 Milliarden eingespielt.
Das ist
bisher
fett. Das ist fett. Und ich meine, der läuft sogar noch.
Ja.
Also das ist halt schon geil. Da kann man halt einfach sehen, okay, nee, der Blockbuster ist auf jeden Fall nicht tot. Also dann sieht man es bei No Way Home noch. Ja, aber bei No Way Home fuckt es mich halt an, weil es ist halt auch wieder ein Marvel-Film.
Ja, No Way Home ist also ich meine, ich muss mich über Maverick dann auch noch auslassen, aber No Way Home ist, finde ich, in dieser spannenden Situation, wenn wir uns Marvel-Filme anschauen, weil Black Widow war so ein bisschen shit. Ich meine, auch jetzt Thor Love and Thunder hat nicht so krass abgerissen. Der, oh Gott, wie heißt er denn? Doctor Strange, der Doctor Strange-Film, ja, der war erfolgreich.
Strange 2.
Ja, der hat halt, ich weiß nicht, irgendwie 600 Milliarden oder so eingespielt. Das war okay, so, aber das ist
also
jetzt,
also 600 Millionen meinst du?
Ja, danke.
Holy 600 shit. Milliarden, 600 so, Milliarden. Okay.
Ja, wer schaut schon bei den paar Nullen, die da sind? Nee, aber worauf ich hinaus wollte, die Marke Marvel hat von Filmen irgendwo diese Transition hin zu Serien gemacht.
Ja.
Nach Avengers Endgame gab es irgendwie nicht mehr so für die ganz, ganz breite Masse diesen Zugang, so, hey, yo, das ist total easy verständlich. Weil wenn du dir jetzt einen Marvel-Film anschaust, dann musst du immer noch nicht wissen, was alles passiert ist.
Ja.
Aber es gibt halt in der Marvel-Welt schon ganz, ganz viele Sachen, wo man sagen muss, hey, da ist es nett, Infos drüber zu haben. So, was war dieser Blip, dass Leute 5 Jahre tot waren und wer ist eigentlich dieses pinke Alien gewesen? I don't know.
Ich hab grad so hart keine Ahnung. Ich bin nämlich kein Marvel-Konnoisseur, dementsprechend weiß ich so, was? Pinkes Alien?
Oh, das ist Thanos.
Ach so, oh mein Gott, Alter. Okay, gut, ich weiß schon, wer Thanos ist. Aber okay. Was ich jetzt aber spannend im Punkt finde an der Stelle jetzt eben. Wir sind jetzt bei dem Wissensstand angekommen. Wir sehen, Kino funktioniert noch. Zumindest die ganz, ganz fetten Blockbuster. Jetzt meine Frage aber, die ich eigentlich noch spannender finde als, ist das Kino tot oder ist der Blockbuster tot? Wird der Blockbuster denn in der Zukunft sterben? Weil haargenau, was du angesprochen hast, Marvel fokussiert sich auch auf Serien. Man versucht irgendwie so ein Gesamtkonglomerat zu erstellen, so eine Marke aufzubauen, die nicht nur Filme sind. Und ist das unter Umständen der Weg in den Absturz, Bernhard?
Ganz ehrlich, ich hoff's. Sorry, ich habe Top Gun Maverick nicht gesehen, aber ich will jetzt einfach an der Stelle nur kurz shitten. Wir versuchen, oder die Filmlandschaft versucht, riesige Marken aufzubauen und daraus krass Geld rauszuschlagen. An welcher Stelle hat der Film Top Gun danach geschrien, hey yo, verfolgt diese Geschichte weiter, das ist total spannend. Original an keiner. Wirklich. Das war so nicht nötig. Ich habe den Film nicht gesehen. Er scheint ja wirklich gut zu sein.
Viele Leute sagen, dass er sogar besser sein soll als das Original.
Das freut mich auch für diese Leute. Aber ich meine, ich habe die Wikipedia-Handlungszusammenfassung gelesen und war so, wow, ihr habt hier einen total logischen Verlauf gewählt. So, es ergibt total viel Sinn, dass ihr diesen Charakter wiederbringt und dass der Charakter noch genau das macht. Und da wird ein anderer gereferenced. Herrlich. Das ist perfekt für die Menschen, die Top Gun damals geil fanden. Nice, die können das jetzt heute schauen. Und ihr macht damit Top Gun auf Netflix wieder zu einer Top 10 in Deutschland gerade. Top Gun ist in Deutschland auf Netflix gerade Platz 8 oder so.
Das hört sich doch jetzt nicht so an, als ob du wirklich shitten würdest. Hört sich doch nett an.
Es ist auch nett, aber ich denke mir halt, warum? Warum ist dieser Bedarf danach, keinen Original Content zu wollen? Weil hier will ich jetzt auf Bullet Train eingehen. Bullet Train ist ein Film, der so viel Spaß macht. Und irgendwie scheint er nicht so ganz abzuheben. Bullet Train hat bisher einen Umsatz von knapp 68 Millionen gemacht. Bei Produktionskosten, die zwischen 80 und 90 Millionen angesetzt sind. So, der Film ist noch nicht lang in den Kinos. Der kann noch ein bisschen...
Der kann noch anlaufen.
Der hat noch ein paar Stationen vor sich.
Oh, witzig.
Ja, aber... Da fehlt irgendwie was. Und was fehlt ihm? Die Marke. Weil an Schauspielern mangelt es dem nicht. Also Brad Pitt ist ein Name, der auf jeden Fall Menschen dazu motiviert, ins Kino zu gehen. Und an der Stelle muss ich sagen, so bei allem Guten, das der Blockbuster tut, nämlich dass Kinos leben und ne, dass unsere heißgeliebte Kultur hier weiter bestehen kann, dieser absolute Scheiß, dass das kommerziell vermarktbar und gewinnorientiert sein muss, sorgt irgendwo dafür, dass diese Filme kein Risiko eingehen. Kein Risiko heißt, dass Marvel sich nicht traut, offen homosexuelle Figuren darzustellen oder transsexuelle Figuren, weil dann könnte es in China tanken und dann verliert man da Cash, das man haben könnte.
Wird das nicht in Eternals einigermaßen offen dargestellt, wenn ich fragen darf?
Das weiß ich nicht.
Ich muss dazu sagen, Eternals hat genau deshalb ein bisschen getankt, weil da haben wir in der Rückblicksfolge 2021 drüber gesprochen, aber Eternals ist haargenau deshalb nicht in China gelaufen, genauso wie Shang-Chi ist auch nicht in China gelaufen.
Ich dachte, Eternals ist nicht gelaufen, weil die Regisseurin sich auch systemkritisch geäußert
auch,
hat.
Auch, sowohl als auch, da haben mehrere Faktoren mit reingespielt. Und ich dachte, Marvel würde das machen. Weil ich bin der erste Mensch, der einen Stein in der Hand hat und damit nach Marvel wirft. Aber ich würde zumindest nicht so weit gehen, dass... ich weiß es gerade
okay.
nicht.
Okay, to be fair, es werden Figuren gezeigt, die nicht einem komplett heteronormativen Weltbild entsprechen.
Mhm.
So, da will ich Marvel nicht mal allein an den Pranger stellen. Aber Blockbuster sind nichtsdestotrotz hella basic.
Und ja, da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen, dass sie halt echt, echt hella basic sind einfach.
Ja, und was dabei eben auch... fehlt, sind sozialkritische Themen. Wann hast du das letzte Mal einen Blockbuster gesehen, der Rassismus behandelt?
2017 Get Out.
Aber war das wirklich ein Blockbuster? Nope ist jetzt auch kein Blockbuster und behandelt, den müssen wir noch sehen. Das weiß ich noch nicht, was der behandelt. Da bin ich sehr gespannt, auf den freue ich mich wirklich.
Oh Gottes Willen, was war denn der letzte Blockbuster, den ich gesehen habe?
Der Racism behandelt hat? Wahrscheinlich irgendeiner von 1930, weil er Racism erfunden hat.
Oh mein Gott. Alter.
Okay, sorry, ich bin zu sehr in einem Rant-Modus.
Nee, ist voll legitim. Weil ich würde dir halt zustimmen. Das ist so ein Punkt, wo ich sagen würde, Blockbuster können da schlecht irgendwie drauf aufbauen. Ich finde aber, dass Blockbuster sich vor allem Dingen irgendwo verändert hat eben. Weil du hast es auch angesprochen, Brad Pitt ist ein Name, der eigentlich zieht. Und der eigentlich ziehen müsste. Weil Brad Pitt ist einer der Mega-Schauspieler. Aber es geht halt eben nicht mehr so sehr um Schauspieler oder Schauspielerin, sondern es geht um Marken. Genauso glaube ich auch, dass eben Tony Stark mehr Wert hat als Robert Downey Jr., wenn du weißt, was ich meine.
Oh, ich weiß definitiv, was du meinst.
Es geht nicht mehr so sehr um den Menschen, der es spielt, sondern um das, was gespielt wird. Genauso ändern sich ja auch jetzt dann in der Zukunft einfach ein paar Schauspieler, weil Captain America wird ja dann von einer anderen Person übernommen werden und nicht mehr von Chris Evans gespielt.
Ja. Yep.
Und das ist so ein Punkt, der mega, mega spannend ist, finde ich. Ich würde jetzt nie sagen, dass es ein guter Punkt ist. Aber ich persönlich war halt so oder so noch nie Fan von Blockbustern. Also in den seltensten Fällen macht es halt einfach nur so richtig Spaß. Ich meine, ich bin ja ein altbekannter Mensch, der nicht mal Star Wars sonderlich geil fand. Star Wars ist ja so Peak-Popcorn-Blockbuster-Cinema einfach. Und ich denke mir so, selbst Star Wars ist schon echt ziemlich hohl und stumpf und eindimensional.
An der Stelle schneide ich einfach so vor unserer Aufnahme unsere kleine Gesangssession rein.
Wo wir die Star Wars-Mucke einfach so ein bisschen dahin gesummt haben.
Ja.
Nee, und der Punkt ist, deshalb finde ich durchaus, dass Blockbuster weiterleben wird. Um meine eigene Frage zu beantworten, wird das in Zukunft sterben?
Dreister Scheiß.
Ja, weil ich meine, kann man da auch ein bisschen in die Geschichte gehen, so man ist schon tausendmal drüber gestolpert, wird Blockbuster sterben, so nee, wahrscheinlich nicht. Das heißt, wahrscheinlich wird es auch nicht jetzt dann sterben. Aber es wird sich verändern. Und ich glaube, dass damit auch Probleme kommen werden. Weil das Kino ist nicht mehr so stark, wie es mal war. Und man versucht dagegen vorzugehen, indem man noch größer wird. Noch bigger einfach. Und da glaube ich, dass das irgendwann ein Problem werden kann. Allein, wenn man sich irgendwelche Screenings anschaut. Wir haben das bei Morbius, haben wir das mitbekommen einfach. It's aber das war auch schon bei Frozen oder bei Doctor Strange. Wenn man sich die ganz großen Kinos anschaut in den Vereinigten Staaten, und die sind ja immer so der Wert, wo wir im westlichen Raum uns dran orientieren können, weil die Hypes starten meistens in den USA für uns hier in Deutschland. Und da sind halt einfach so, wenn man ins Kino geht, du fängst um 10 Uhr an, Frozen 2 auszustrahlen, und dann jede halbe Stunde in irgendeinem anderen Kinosaal startet Frozen 2 nochmal. Dass du halt an einem Tag auf deine 20 Screenings von einem und demselben Film kommst.
Alter, da tun mir halt die Projektoren leid. So irgendwann brennt sich das doch auch ein.
Alter, irgendwann tun mir halt einfach auch die Leute leid, die das machen müssen. Oder das Trash Taste Podcast ist ein toller Podcast, wo es um Anime geht. Und da war einer der drei Jungs, war mal an einem Flughafen festgehangen. Und er hat davon erzählt, dass halt einfach wirklich es war ein japanischer Flughafen, und es wirklich in diesem Kino, das es da gab, nur ein einziger Film wieder und wieder gespielt wurde. Das ist der Jujutsu Kaisen-Movie für diejenigen, die es interessiert. Also das ist auch ein Ding. Anime-Blockbuster sind auch echt krass. Beispielsweise, wir haben ja von Tenet, dem einzigen Blockbuster 2020 gesprochen, war der einzige Blockbuster neben Bad Boys 2, der so in der westlichen Sphäre war. Weil Tenet war auf Platz 5 der erfolgreichsten Filme 2020.
Oh, what?
Sowas wie beispielsweise Demon Slayer, Mugen Train.
Oh, ja.
Das ist ein Anime-Film zu einer Anime-Serie, nämlich Demon Slayer.
Auch einen Zug, das ist das Prequel von Bullet Train.
Und das Ding ist halt, da ist halt auch einfach der spannende Punkt irgendwo. Blockbuster sind ja auch wieder nicht nur im westlichen Raum. Der erfolgreichste Blockbuster war 800. Also war ein chinesischer Kriegsfilm.
Ja,
mal
da geht es doch um die chinesischen Spartaner. Oh mein Gott. Das waren halt 800.
Ach, deswegen, ich weiß es nicht mehr ganz, wie der Film heißt. 800 irgendwas, 800 Man vielleicht?
800 Miles, es geht um den chinesischen Rapper.
Alter.
Oh mein Gott.
Bernhard einfach so einfältig bis zum geht nicht mehr.
I'm doing the good jokes.
Nein, aber der Punkt ist so, du bist vielleicht ein bisschen ignorant, wenn es um chinesisches Kino geht.
Bin ich.
Ich würde aber auch irgendwo zu einem gewissen Grad sagen, zu Recht, weil ich habe mich ja da mal ein bisschen mit beschäftigt, eben für die Rückblick 2021-Folge. Und das ist ziemlich, ziemlich grob, was da gezeigt wird. Also im Sinne von, das sind halt Kriegsverherrlichen und so krass patriotisch, also nochmal mehr als irgendwelche oder so sehr wie US-amerikanische Sachen damals unreflektiert noch, also halt wirklich, wirklich grob. Und du hast ja gesagt, oder ich habe ja gesagt, dass das Kino auch immer, immer größer wird. Das heißt, man muss versuchen, nicht nur einen westlichen Markt irgendwie zu bespielen, sondern den größten Markt überhaupt, den es aktuell gibt, nämlich den chinesischen Markt eben. Der ist wirklich fast doppelt so groß wie der US-Markt inzwischen. Also jetzt nicht ganz, ganz doppelt so viel, um es kurz die Zahlen zu nennen. In China hat man eine Box-Office-Revenue 2021 gehabt von 7,3 Milliarden US-Dollar und in den USA und Kanada, also dem US-Markt, 4,5 Milliarden.
Da bin ich 50-50, ist eine gute Vereinfachung. Verallgemeinerung?
Allgemeinerung.
Passt. Ja, fair.
Worauf ich auf jeden Fall damit hinaus will, diese Zahlen zu nennen. Es geht jetzt, wenn man richtig groß werden will, nicht nur darum, eben ein westliches Publikum zu bespielen, sondern man muss auch ein chinesisches Publikum bespielen. Das Und heißt, damit muss man auch eben versuchen, diese Werte zu treffen.
Exactly.
Die kommunistische Partei eben vorgibt, die das Regime da vorgibt. Dementsprechend, wie du es vorher auch schon angeschnitten hast, wenn es um das Thema LGBTQIA+ geht, schwierig, da jetzt auch mal eine Hauptrolle damit zu besetzen einfach. Weil das Regime halt sagt, nein, wir wollen unsere Bevölkerung so etwas nicht aussetzen. Deshalb wird da auch massiv zensiert. Und das ist ein Problem. Weil wenn Blockbuster immer größer werden muss, quasi der Struktur, die das Blockbuster-Kino schafft, muss man auch auf so eine Scheiße eingehen.
So, das ist der Punkt, wo ich halt sagen muss, Abhängigkeit von schwierigen Regimen, sind wir ziemlich gut drin, haben wir schon. Warum nicht basically darauf gucken, dass das Kino nicht am Sterben war, obwohl Streaming-Services so krass abgehoben haben? Ja, während Corona sind die Zahlen der Kinobesuche krass eingebrochen. Der Kinomarkt hat gelitten. Aber, und das ist ein fettes Aber, über die letzten 20 Jahre, auch das kann man auf Statista nachschauen, hat der Kinomarkt sich stetig verbessern können. Mehr und mehr Geld ist in die Kinokassen gespült worden. Da kann man jetzt natürlich sagen so, holy shit, Kinotickets kosten in den Staaten teilweise horrende Summen. Und auch bei uns wird's nicht billiger. Mhm. Aber es ist nicht so, als hätte das Kino keine Möglichkeit, sich zu halten.
Mhm. Aber es du musst auch bedenken, so, ist es um Ticketverkäufe, also Menschen, die wirklich reingehen, oder eben dadurch, dass man Gelder erhöht? Weißt du, was ich meine?
Ja, klar.
Also da fallen ja viele Faktoren rein, wie man mehr Geld insgesamt machen kann, und durch Inflation wird ja so oder so immer mehr Geld rein sein. Das heißt, man müsste sich inflationsbereinigt anschauen, man müsste schauen, okay, wie viele Menschen sind dann immer ins Kino gegangen, und ich glaube, von der Anzahl ist es auf jeden Fall weniger geworden. Oder ich weiß ja, dass es weniger geworden ist. So, wir haben die Zahlen da.
Ich weiß, durchaus valide. Worauf ich hinaus will, es muss nicht immer um Wachstum gehen. Weil wenn wir davon reden, der Blockbuster muss immer größer werden, dann frage ich mich, warum? Warum muss ein Film jetzt mehr als eine halbe Milliarde einspielen, um als erfolgreich angesehen werden zu können, wenn wir eben sehen, dass Everything Everywhere All at Once ein krasses Ding sein kann, ohne so viel zu kosten? Und es fühlt sich so weird an, weil Everything Everywhere All at Once hat so diesen ganz komischen Status erreicht von, hey, meine Eltern haben letztens über den geredet. So, die haben
was?
Also nicht meine, sondern die Eltern meiner Freundin haben über den geredet. Ich wollte nur verallgemeinern, so, Menschen haben diesen Film gesehen, die normal nicht ins Kino gehen. Und dieser Film hat es geschafft, da was zu erreichen, ohne dass da die krassen Hausnummern von Namen benutzt werden oder eine Marke oder was auch immer. Insofern ist vielleicht wieder dieses blauäugige, überromantisierte Denken.
Just get good.
Just get good. Why not just get good?
Ja, Ich finde es, ich meine, es ist ja, man kann es ja so verstehen, dass es eigentlich ein Problem unserer Gesellschaft allgemein widerspiegelt.
Capitalism. Mit,
ja, wirklich, man, Wachstum größer, schneller, besser und zwar immer. Und dass einzelne kleine Sachen wie, keine Ahnung, die skandinavischen Staaten oder so, es schaffen, sich dem zumindest in kleinsten Teilen zu entziehen und dann das halt so überromantisiert wird. Aber die entscheidenden Player sind trotzdem nicht die skandinavischen Staaten, sondern diejenigen Staaten, die mitspielen bei dem größer, besser, schneller und so weiter. Und deshalb ist ja auch Marvel einfach gerade der ganz, ganz große Top-Dog. Ich finde es aber spannend, dass da eben auch ein Problem liegen kann, wie ich finde, wenn man so sehr auf Marken setzt, die immer größer werden wollen. Weil du hast ja Bullet Train angesprochen. Und Bullet Train hat nicht sonderlich gut gezogen. Das heißt, es ist ja irgendwo ein limitierter Pool. Marvel hat den Vorteil, dass es tausende von Comics gibt, wo die Leute drauf aufbauen können. Aber irgendwann haben, hoffe ich, Leute auch keinen Bock mehr auf scheiß Superhelden und Superschurken und was auch.
Hoffe ich, ey. So der Blick dabei. Da bin ich so abfällig. Scheiße.
Marvel ist kein Kino einfach. Martin Scorsese war richtig.
Richtig, Bro, komm in den Podcast.
Nee, aber wenn du immer größer, besser, schneller werden willst, brauchst du auch Marken, die das mitziehen. Und wir haben von den fetten, fetten Kino-Releases gesprochen. Es waren entweder Marvel-Filme oder IPs, die es vor Ewigkeiten gab und Sachen, die damals richtig krass waren.
So, mein Vorschlag wäre, wir könnten so einen Snickers-Film brauchen.
Oh mein Gott.
Oder Fanta oder so. Ich glaube, das sind Marken, die filmisch noch nicht explored wurden.
Emoji the Movie sagt dir doch, dass alles geht.
Oh, disgusting, ey.
Und ich meine, Bullet Train ist jetzt eigentlich ein positives Beispiel gewesen, aber ich weiß nicht, ob du es wusstest, Bullet Train ist eigentlich dafür konzipiert, auch eine Marke draus zu machen.
Die wollten ein Sequel für Bullet Train?
Ja.
Oh, aber, hell yeah.
Ich habe auch Bock. Aber es basiert auf einer Graphic Novel und die hat sogar ein Sequel. Also es gibt das Potenzial, daraus eine Franchise zu machen. Weiß ich jetzt nicht, ob ich da eine Franchise dazu haben will, aber es wird eigentlich das meiste auch mit der Intention dann losgetreten, um eine Franchise draus zu machen. Und ich kann mir vorstellen, dass es halt einfach sau schwierig ist, eine Franchise zu etablieren.
Oh ja. Ich überlege gerade einfach nur so, was sind die großen Franchises, die wir jetzt so haben? Also ich meine, das Größte, was mir jetzt gerade zur Zeit einfällt, ist wahrscheinlich Stranger Things 4. Das läuft seit 2016. So, das ist nicht jetzt Post-Pandemie konzipiert worden, sondern das läuft einfach schon seit längerem.
Das ist ein guter Punkt einfach. Man hat eine IP draus machen können, einfach eine große und eine Marke.
Also ich glaube nicht, dass es unmöglich ist, noch neue Marken zu schaffen. Wir sehen es ja effektiv jeden Tag, dass irgendwelche neuen Sachen starten und auch erfolgreich sind und auch geil sein können. Das will ich gar nicht sagen. Ich frage mich gerade nur, weil ich immer, also ich will eigentlich schon die ganze Zeit über Tenet reden und ich versuche irgendwie zu überlegen, weil
wie du den Segway machen kannst.
Ja, weil Christopher Nolan, das ist ein Name, der tatsächlich Menschen ins Kino lockt. Dieser Mann macht nämlich eigentlich keine Sequels, von seiner Batman-Reihe mal abgesehen.
Mhm.
Und dieses Jahr wird ja Oppenheimer ins Kino kommen.
Aber wie viele Menschen kennst du, die gerade Bock auf Oppenheimer haben? Ich meine, wenn du jetzt auf die Straße gehen würdest, so, ja gut, dich und mich.
Ja, wahrscheinlich.
Kann ich mich selber kennen?
Zählt es?
Wenn du jetzt auf die Straße gehen würdest und die Leute fragen würdest, yo, hast du Bock auf Oppenheimer? Dann denken sich die Leute wahrscheinlich, what the fucking hell hast du mich gerade gefragt? So, nee, ich finde den Vater der Atombombe irgendwie nicht so ganz geil.
Come on, der ist richtig cool.
Okay, ich weiß noch nicht mal, ob die Leute das sagen würden, aber wahrscheinlich einfach fragende Gesichter wäre die Antwort.
Vermutlich. Nichtsdestotrotz, so mein Hot Take, Oppenheimer wird Robert Downey Jr. dabei haben und auch noch andere Schauspieler, die ich gerade definitiv im Kopf habe. Ich glaube, der Film wird pullen. Einfach weil Christopher Nolan Filme spätestens seit Inception dieses weirde, oh, das ist sophisticated Kino und deswegen gehen Menschen in Christopher Nolan Filme.
Weil sie sich dann selbst deep vorkommen können.
Exactly. Ich meine, sie sind auch cool. Ich fand Tenet very entertaining.
Ja. Und ich muss dazu sagen, das Schöne auch an Christopher Nolan und seine Art Blockbuster zu machen ist, dass sie trotzdem anders ist. Und ich habe Tenet gesehen und ich war so, what the fucking hell. Also, es kann auch daran liegen, dass, also ich dachte mir auch so, boah, das ist der einzige Blockbuster, den wir 2020 sehen werden. Spannend. Weil den Film, wenn man sich den das erste Mal anschaut, ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig, da alles zu verstehen, pun intended, weil die Audioqualität ist auch echt shit.
Oh mein Gott. Okay, ich habe ihn mir gestern angeschaut. Und meine besten Freunde waren die Untertitelfunktion und die Rückspultaste, für so, dass ich mir die letzten 10, 20 Sekunden nochmal angucken konnte. Ich bin confident, dass ich alles geblickt habe, aber the fuck?
Ich habe ihn das erste Mal ohne Untertitel und ohne Rückspulfunktion angeschaut und ich war so, what the fuck?
Ja.
Weil man, also es ist ein komplexer Film, der viel mit Zeit spielt, aber dann halt auch noch mit so einer echt, echt, echt verwaschenen Synchro teilweise, die halt so nachträglich drüber gemacht wurde, wo ich mir denke so, I can't understand this so. Und ich bin jetzt auch nicht unbedingt der schlechteste Mensch im Englischen. Also ich schaue mir alle Sachen immer auf OV an, wenn es geht. Aber das war echt, das war...
Du bist
das
der
war
besteste Mensch im Englischen.
Der besteste Mensch einfach.
Ja. Ich fand Tenet okay. Ganz ehrlich, ich hatte eine good time, auch wenn alle Figuren hella plain sind.
Ey, ich hatte auch echt eine good time. Ich habe mit einem sehr, sehr guten Freund dann danach einfach noch drüber debattiert, einfach was genau ist da jetzt eigentlich passiert. Und das war schon sehr witzig.
Du kannst mit der Zukunft kommunizieren, so. Ist nicht so schwierig.
Ist schon geil.
Ja, und du läufst wo rein und dann kommst du da raus. Und wenn nicht, dann läufst du nicht rein.
Obviously.
Ja, warum hinterfragst du?
Ja, und
so, der Film sagt original, hör auf zu hinterfragen. That's not the point.
Stimmt,
the point
ist
we
schön.
Want big boom boom. Und okay, ich weiß, es gibt Videos, die irgendwie behandeln, wie das geschauspielert wurde mit diesem reversed Ding. Weil es gibt ja Menschen, die reversed wurden. Mhm. Und es gibt eine Kampfszene zwischen dem Hauptdarsteller Washington, Denzel Washingtons Sohn, oder?
Ich wüsste nicht, dass es Denzel Washingtons Sohn ist.
Ich glaube, es ist Denzel Washingtons Sohn. Ich weiß nicht, wie er heißt. John Washington? Irgendwie, er hat einen Doppelnamen, ist mir egal.
John David Washington, wenn ich mich jetzt nicht
kann täusche. Kann sein. Checken wir danach, ansonsten entschuldigen wir uns nächste Folge für Slander oder so. Andi schaut jetzt nach. Auf jeden Fall, es gibt Making-of-Videos. Es gibt auch eine Doku, die irgendwie, glaube ich, 17 Minuten oder so lang ist. The Making of Tenet. Und auf die habe ich jetzt richtig Bock. Weil der Film war wirklich so... Oh, das hat richtig Spaß gemacht, sich vorzustellen, wie das gedreht wurde.
Er ist in der Tat der Sohn von Denzel Washington.
I knew it. Und ich glaube, mit diesem Statement, dass ich der intelligenteste bin,
du hast es,
habe ich keine Lust mehr, über Tenet zu reden.
Du hast es wunderbar untermauert einfach, was
Danke.
Du bist. Nee, aber der Punkt ist so, man sieht es auch in unserer Diskussion, wir sind am Ende dann von einem Punkt zum anderen gesprungen. Es ist schwierig und wahrscheinlich wird der Blockbuster nicht sterben innerhalb der nächsten 10 Jahre.
Wir wollen nur ein gutes Thumbnail.
Und wir wollen, dass er wir wollen, dass er sich verändert. Das ist, glaube ich, so der Punkt.
Ja, wir wollen, dass er gut wird.
Und dass es halt mehr neue Ideen gibt, dass es nicht nur die großen Franchises sind, auch wenn man immer wieder sieht, dass einfach da Versuche ein bisschen scheitern. Ich meine beispielsweise The Northman. Es war ein toller Film. Der hat schon Spaß gemacht. Robert Eggers, geiler Regisseur.
Ja, Mann.
Aber ich meine, fürs Produktionsniveau eines richtigen Blockbusters, schwierig. Hat leider nicht so gut gezogen. Und der Film war anders. Der war neu und cool irgendwie.
Ja.
Und haargenau sowas würde ich so gern noch mehr auf der ganz, ganz großen Leinwand sehen. Einfach aus dem Grund heraus, weil mit großem Produktionsniveau kannst du halt auch einfach Sachen machen, die schon ganz geil sind.
Ganz ehrlich, zum einen, ich würde es gern auf der ganz großen Leinwand sehen, so IMAX und echte Laserprojektoren und so. Was mich wirklich interessieren würde, wäre über diese Nicht-Basic-Filme mit allen möglichen Menschen reden zu können.
Ja,
weil ich,
stimmt.
Voll, oder? Ich denke es mir so, ein bisschen abgespaced über Filme reden zu können, über, also The Northman ist jetzt nicht so super abgespaced, aber wenn man sich denkt, dass man sich irgendeinen Film auf Mubi anschaut von irgendeiner, so ein Debütfilm von einer koreanischen Regisseurin, dann weiß ich, dass es nur eine Handvoll Menschen sind, mit denen man drüber quatschen kann. Ich sage jetzt nicht, dass das ein allgemeines Knowledge werden soll, aber die Vorstellung, dass Everything Everywhere All at Once oder The Worst Person in the World zu Filmen werden, die irgendwo in so ein kollektives Wissen abdriften, wie vielleicht Inception das ist. Oder, weiß nicht, Memento in gewisser Weise auch. Mhm. Erstaunlich viele Leute kennen Memento. Oder Seven oder, keine Ahnung, Fight Club? Okay, Fight Club war wahrscheinlich ein Blockbuster.
Der Fight Club ist schon...
Definitiv, schon ja. Fände ich einfach cool.
Ja, das wär schon richtig, richtig cool, wenn man einfach die Leidenschaft, die man hat, irgendwo teilen könnte.
Ja.
Vielleicht mögen wir deshalb einfach Marvel nicht, weil es ein Blockbuster ist, der uns halt zufälligerweise nicht so gut taugt.
Ja.
Und deshalb hassen wir das.
Nee, ich glaube, Marvel gatekeept andere Filme.
Ich glaube, Marvel ist einfach schlecht. Ich wollte es ja nochmal auf Aufnahme haben. Ich glaube, wir haben einen guten Zeitpunkt erreicht, um den bestesten aller Auswege aus der Folge zu nehmen.
Definitiv.
Und
den gutesten aller Zeitpunkte.
Und zu einem fantastischen, wenn nicht sogar dem besten Ende von unter Umständen der besten Podcast-Folge aller Zeiten, Fragezeichen, Ausrufezeichen, zu kommen. Dementsprechend bleiben mir nur noch die letzten Worte zu sagen.
Ready, Set, Podcast ist eine tolle Marke, aus der man einen Blockbuster machen könnte, mit ganz viel weiteren Möglichkeiten.
Ich hasse dich manchmal so sehr.
Hervorragend.
Obwohl, ja, stimmt. Um das zu erreichen, dass wir auch so richtig viel Geld machen können, folgt uns auf Spotify, damit ihr in 2 Wochen auch wieder dabei seid, wenn es heißt Ready, Set, Podcast. Und folgt uns auf Instagram @readyset.podcast. Gebt uns Ideen, gebt uns Feedback. Schreibt uns, was ihr denn an Marvel scheiße findet. Und das Wichtigste, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Bye-bye.
Ba-ba-ba-bam. Bam, ba-ba-ba-ba. Back from the underground.